Du sehnst dich nach Veränderungen in deinem Familienleben, aber es gelingt dir irgendwie nicht, das Wissen aus Büchern, Instagram und ja, Podcasts umzusetzen? Dann kann der Blick von außen helfen, der erfahrene und wertschätzende Blick. In einem Einzelcoaching finde ich mit dir neue Wege. Buch dir ein kostenloses telefonisches Erstgespräch ganz einfach auf christopher-end.de.
Also es muss Allgemeinwissen werden, dass es kein Kümmergehen gibt. Sondern dass es wirklich, also Fürsorge ist eine Fähigkeit, die man geschlechtsunabhängig lernen kann. Und die kann man auch zu jedem Zeitpunkt im Leben lernen.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Sponsor der heutigen Folge. Recht auf Kita.de. Kein Kita-Platz zu finden, kann Familien in schwere Nöte bringen. Finanziell und auch persönlich. Mangelnde Betreuung ist absolut keine Kleinigkeit. Ich sehe das bei Klientinnen, wie belastend es sein kann, welche Zerreißprobe das für Eltern werden kann. Betreuung entlastet Eltern. Und für Kinder können zusätzliche Bindungspersonen und andere Kinder ein wahres Geschenk sein. Was tun, wenn man keinen Platz im Kindergarten bekommen hat? Eine Möglichkeit ist es, sein Recht auf Betreuung einzuklagen. Denn in Deutschland hat jedes Kind ab einem Jahr das Recht auf einen Betreuungsplatz. Recht auf Kita.de helfen dir, dein Recht auf einen Betreuungsplatz rechtlich durchzusetzen. Und dafür brauchst du nicht mal eine Rechtsschutzversicherung. Nur einmalig 180 Euro. Und das mit Geld-Zurück-Garantie, falls es nicht klappt. Simone und Felix von Recht auf Kita helfen dir, einen Kita-Platz zu bekommen. Einfach auf rechtaufkita.de gehen und in 5 Minuten das Formular ausfüllen. Zum Gast der heutigen Folge. Patricia Camarata. Patricia ist Autorin und Psychologin. Zu ihren Büchern zählt der Spiegel-Bestseller 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Das Buch Raus aus der Mental Load-Falle, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt, sowie ihr aktueller Titel Musterbruch, überraschende Lösungen für wirkliche Gleichberechtigung. Hallo Patricia, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch, danke für die Einladung.
Du hast ein neues Buch geschrieben, es geht wieder um Equal Care, Musterbruch. Wieso ist jetzt noch ein Buch notwendig? Ist nicht schon alles gesagt über Equal Care und Mental Load?
Also wahrscheinlich, wenn man alles zusammenträgt, ist alles gesagt worden. Aber mir war wichtig, nochmal praktisch das aufzuarbeiten. Mhm. Und in so, man sagt ja, snackable Content, also dass man wirklich zwischen Tür und Angel immer die Möglichkeit hat, so ein bisschen zu lesen, so was macht mir eigentlich das gleichberechtigte Leben schwer, mhm, und was kann ich dagegen tun? Und das war die Idee hinter dem Buch, weil das einfach die Gespräche in den ganzen Vorträgen über Mental Load tatsächlich auch ergeben haben, dass noch viel Wissen auch fehlt.
Mhm. Du schreibst ja auch, ein Klobuch soll es werden, also dass man auch auf dem Klo lesen kann.
Genau, das ist ja wirklich einer der wenigen Orte, auch wenn es immer so unhygienisch klingt, wo man manchmal sich so wenigstens 5 Minuten klauen kann. Mhm. Und im Idealfall liest man es dann vielleicht nicht auf dem Klo, aber hat einfach die Möglichkeit, so vielleicht auf dem Weg irgendwo hin, wenn man in der U-Bahn oder S-Bahn sitzt, das mal kurz rauszuziehen und wirklich auch was mitzunehmen. Weil, wie gesagt, ich habe versucht, das wirklich immer thematisch so zu unterteilen und auch Zusammenfassungen zu machen, dass das Buch auch mal 4 Wochen rumliegen kann und man sich nicht fragen muss, ah, was war da eigentlich im letzten Kapitel, sondern man kann einfach irgendwo einsteigen, in einem Kapitel, wo man sagt, Mensch, das ist eigentlich total mein Thema, da würde ich gerne mal mehr drüber wissen.
Ja, ich halte das für ein Kompliment, wenn man ein Klobuch geschrieben hat, ne, weil das wird dann wirklich gelesen. Ne? Es gibt so Bücher, die stehen nur im Regal oder liegen auf der Couch, auf dem Couchtisch. Ne, so.
Politikerbiografien ist, glaube ich, der Klassiker. Die werden wahnsinnig viel gekauft, aber tatsächlich wenig gelesen. Das sind diese, die man sich ins Regal stellt.
Genau, oder klassische Literatur so.
Ja.
Wieso übernehmen Frauen mehr unbezahlte Sorgearbeit? Das ist ja eins dieser Fakten, die zwar manchmal angezweifelt wird, das schreibst du auch, dass du damit immer wieder umgehen musst, ne? Wenn du online was dazu postest, dass dann auch Gegenstimmen kommen. Aber Fakt ist, dass das so ist in unserer Gesellschaft. In der Regel übernehmen die Frauen mehr unbezahlte Sorgearbeit. Aber warum eigentlich?
Ich glaube, das hängt zu einem großen Teil daran, was wir für gesellschaftliche Vorstellungen von Weiblichkeit haben und was wir damit verbinden. Und da sind in unseren Köpfen wirklich ganz fest verankert eben solche Ideen wie Frauen liegt das irgendwie. Die sind sowieso von Geburt an besser im Kümmern oder auch solche Ideen, dass man sagt, für ein Kind ist einfach das Allerbeste die Mutter. Und davon sich loszumachen, weil es ist tatsächlich, wenn man sich Studien anguckt, nicht so. Ein Kind braucht eine feste Bezugsperson, besser eigentlich auch mehrere. Das macht ein Kind sehr viel resilienter, als wenn es eben nur abhängig von einer Person ist. Aber die Mutter ist nicht, also vor allem die biologische Mutter ist nicht das Beste fürs Kind automatisch. Aber es ist wahnsinnig schwer, das selber nicht zu glauben, weil wir ja so aufwachsen. Und ich glaube, dass ganz viele Frauen sich deswegen von vornherein diesen Schuh auch selber anziehen. Da steht ja eben nicht jemand und sagt so explizit, ne, das ist so und du musst es so machen, sondern man fügt sich dem und es fängt ja auch ganz früh an, wenn man auf Kinder guckt, ne, und auf Kinderspielzeug, was wird da eigentlich gefördert, so dass man eben 20 Jahre später gar nicht mehr wirklich unterscheiden kann, ist das jetzt biologisch oder sind da 20 Jahre lang quasi bestimmte Verhaltensweisen auch eingeübt worden. Und ja, deswegen ist es halt leider so, dass viele im Kopf sehr gleichberechtigt leben, aber spätestens, wenn ein Kind dann geboren wird, dann geht es dann doch eher in diese ganz traditionellen Rollen.
Wie kommen wir da raus?
Indem wir lernen, dass Fürsorge eben eine Fähigkeit ist, die geschlechtsunabhängig gelernt werden kann. Und zwar wirklich zu jedem Zeitpunkt im Leben. Also das muss man nicht von klein auf lernen, sondern man hat beispielsweise die Möglichkeit, bei Freundinnen, Freunden, Geschwistern, die Kinder kriegen, so erste Erfahrungen zu sammeln und dann eben spätestens, wenn man selber Kinder bekommt, indem man Elternzeit nimmt und zwar wirklich ein bisschen länger und ohne das Backup, also dass man sozusagen wirklich alleine verantwortlich ist. Also von den ein bisschen über 40% Männer, die ja überhaupt Elternzeit nehmen, nehmen ja nur ein bisschen über 30% unabhängig von der Partnerin Elternzeit. Und das ist eigentlich eine verschenkte Chance. Und umgekehrt, genauso müssen die Frauen auch daran arbeiten, das nicht so als naturgegeben hinzunehmen und sich so Druck setzen zu lassen mit diesen ganzen Mütterlichkeitsidealen und auch eben diese alleinige Verantwortung ja zu tragen, sondern auch sich eben zu überlegen, nee, das ist gerade gut für unser Kind, wenn eben der Partner sich auch kümmert, wenn vielleicht eine Tante in der Familie ist, eine Oma, die beste Freundin oder der beste Freund, dass man sich diese Verantwortung wirklich auch aufteilt und vielleicht im besten Fall einfach auch am Kind ablesen kann, wie gut es einem Kind tut, eben nicht nur von einer Person abhängig zu sein, wenn es um Bedürfnisbefriedigung geht und ja überhaupt auch aufwachsen und lernen. Und das, glaube ich, ist dann wirklich eine gute Erfahrung auch, die man machen kann, die dann hilft, auch immer mehr loszulassen oder dann auch mal loszulassen, wenn man merkt, Mensch, ich fühle mich überlastet und ich brauche jetzt ein bisschen eine Auszeit und dann auch guten Gewissens sagen zu können, die nehme ich mir jetzt.
Wieso fällt das den Frauen so schwer? Also gibt es da auch irgendeine Art von Benefit oder ist das einfach nur ein sehr ungünstiges Muster aus der Sozialisierung?
Naja, also ich glaube, es ist ganz oft ja immer beides. Also es ist schon die Erfahrung, glaube ich, auch, dass eben vieles nicht so rund läuft oder vieles liegen bleibt, wenn man nicht selber diese Dinge abarbeitet und die Verantwortung übernimmt und man dann auch vielleicht eine berechtigte Sorge hat. Und man sagt, naja, keine Ahnung, mit der Ernährung zum Beispiel, ne, so da achtet man vielleicht sonst immer so drauf. Und dann, wenn man wirklich eine Woche weg ist, dann achtet derjenige, der da nicht so eingearbeitet ist, nicht so stark drauf. Dann gibt es halt irgendwie eine Woche Pommes oder Fertigpizza. Da stirbt jetzt am Ende auch niemand von, aber so richtig entspannt ist man dann halt nicht, ne, dass an alles gedacht wird und das Kind rechtzeitig abgeholt wird. Man kann dann ganz schlecht tatsächlich auch abschalten. Und das andere ist, wenn das wirklich das Feld ist, in dem man seine ganze Identifikation, sein ganzes Selbstbewusstsein auch daraus zieht, dann fällt es natürlich auch schwer, genau dieses Feld auch aufzugeben. Wenn man also keine anderen Möglichkeiten hat, in denen man sich auch selber als selbstwirksam erlebt, dann, ja, dann tut man sich eben auch wirklich schwer mit dem Loslassen.
Du schreibst im Buch ja auch diese Begebenheit, wie nennt man das, dass halt bestimmte Dinge der Partnerin eher ins Auge fallen als dem Partner jetzt in einer heterosexuellen Familienbeziehung, da Elternbeziehung. So, ne, das Geschirr wird dann überhaupt nicht gesehen und hat es aber eine Handlungsaufforderung.
Ja, Affordanz nennt die Wissenschaft das, genau.
Das finde ich, find ich sehr eingängig.
Und das ist auch was, wo man ja wirklich praktisch was ableitet. Also man muss nicht nur lernen, die Dinge, also wie werden sie gemacht, sondern welche Dinge müssen eigentlich gemacht werden. Also diese Handlungsaufforderung, ich finde, das hilft aber auch, dass man eben in einer Paarbeziehung dann nicht böse aufeinander ist, wenn man diesen Begriff kennt. Ne? Wenn man sagt, hier liegen überall die Klamotten rum, man selber sammelt alles auf, bringt das ins Bad, irgendwie wirft die Waschmaschine an und alle anderen in der Familie, die laufen da einfach drüber und tun so, als würden sie das nicht sehen. Aber tatsächlich ist es oft so, dass sie es wirklich, also natürlich können sie es sehen, aber die Handlungsaufforderung, so das bedeutet, was diese Wäsche wartet, darauf eingesammelt zu werden und gewaschen zu werden, aufgehangen zu werden und so weiter. Das klingelt sozusagen im Kopf nicht. Und wenn man diese Wahrnehmung trainiert und quasi auch trennt von dem eigentlichen To-Do, wie wäscht man eigentlich Wäsche, dann glaube ich, hat man schon wirklich was gewonnen, weil man dann nicht so verbittert ist irgendwie auf die anderen Familienmitglieder, die halt das nicht als ihre Verantwortung sehen. Und da muss man daran arbeiten, eben mindestens bei dem erwachsenen Partner. Später, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dann können die das auch zu sehen. Ich bin eben hier nicht das Mädchen für alles, sondern so jeder kann diese Dinge aufsammeln, weil das ist ein gemeinsames To-Do, was auch ja so ein bisschen Sisyphus-mäßig auftritt. Und daran ist es eben nicht fair, darüber hinwegzusteigen, sondern wenn man dann weiß, was damit zu tun ist, sich daran auch zu beteiligen.
Ja, mir kommt da so, ich muss schmunzeln, weil mir kommt so ein Instagram-Sketch in Erinnerung, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist auf Englisch und ein Paar und er erzählt ihr, ich habe was gefunden, ne, dass dieser Tisch hier ist magisch, ne, und dann erklärt er ihr, egal was auf dem Tisch ist, ne, ist am nächsten Morgen weg, ne, und er hat es jetzt schon ausprobiert, besonders viel da drauf gelassen, dreckige Sachen, ne, Pizza und so, jeden Morgen ist es weg, ne, und es wäre sowieso magisch und dann am nächsten Tag sind auch die Sachen gebügelt auf dem Tisch, ne, so.
Ja. Der magische Coffee Table, ja.
Genau. Am nächsten Tag ist dann die Freundin weg, ne? Und dann kommt die Polizei und erklärt ihr, wahrscheinlich ist sie auf diesen Tisch gefallen, dann ist sie weg. Ne? Ich weiß nicht.
Ja. Nee, das ist tatsächlich, sind es manchmal so Gewohnheiten, die da jetzt so überspitzt sind, aber auch so dieser Klassiker eben, ne, sich immer zuzurufen, wo ist denn die Butter, wo sind die Hemden und so weiter. Da sage ich, also nicht meinem Partner, das haben wir mittlerweile Also das hat geklappt, aber bei den größeren Kindern, dass ich wirklich also immer wieder sage, bevor du rufst, was haben wir, was kann ich zu Mittag essen, guck bitte in den Kühlschrank oder in den Vorratsschrank. Und dann, wenn da absolut nichts ist, was irgendwie dir so vorkommt, als könntest du das zu Mittag essen, dann ruf, was kann ich zu Mittag essen? Und ja, man muss sich da einfach umgewöhnen, zu sagen, nee, da, das ist eine Sache, die kann ich auch selber erledigen. Ne? Da muss man nicht immer die Partnerin oder die Mutter rufen, sondern so einen Griff zum Kühlschrank und dann sieht man, da wartet schon das Mittagessen. Das erleichtert einfach sehr viel im Haushalt.
Wie gewöhne ich denn meinen Partner um? Ne? Also ich habe eine Klientin letzten, die sagt, dann war sie weg mit den Kindern, kommt nach Hause und es sieht genauso schlimm aus wie vorher. Und sie hatte irgendwie die Erwartung, dass tatsächlich es nach einer Woche irgendwie wenigstens aufgeräumt ist. Ne? Und es war aber genauso schrecklich wie vorher. Wie gewöhne ich denn den Partner um? Ne? So, das ist manchmal...
Also ich glaube, ganz banal fängt es wirklich an, darüber zu sprechen, was man für Erwartungen überhaupt hat. Also vielleicht ist es so ein Fall von, ne, der Partner, den stört es irgendwie nicht. Er kennt auch den Magic Coffee Table, dass die Sachen eigentlich immer so verschwinden, jetzt halt mal eine Woche nicht. Und die Partnerin hat eben eine andere Erwartung, nämlich, dass wenigstens in der Zeit, wo sie nicht da ist, er diese Dinge erledigt. Und ich glaube, der einfachste Weg ist wirklich über sowas zu sprechen, also zu sagen, du, wenn ich eine Woche weg bin, dann ist der Erholungseffekt sofort wieder weg, wenn ich in die Wohnung komme und sehe, es sieht noch schlimmer oder genauso aus, wie ich sie verlassen habe, weil alles auf mich wartet. Das stresst mich einfach sehr, weil ich eigentlich vielleicht in meiner Vorstellung lieber zurückkomme und mit dir einen Kaffee trinke und dann aber so eine große Unruhe kriege und vielleicht eben auch Frust und Ärger, wenn ich dann die Wäscheberge, die Geschirrberge sehe und sehe, dass der Boden krümelig ist und so. Und können wir uns auf irgendeinen Standard einigen? Also irgendwo vielleicht auch, dass man sagt, du, da muss jetzt nicht der Boden so sauber sein, dass man vom Boden essen kann. Aber wenn vielleicht der Staubsaugerroboter einmal angeworfen worden ist oder man wirklich einfach so mal durchgefegt hat, das wäre schon gut. Und ich glaube, dann bewegt sich auch was. Also die Schwierigkeit ist ja, wenn man kommunikativ sozusagen an so und auch im Kopf an so ganz unterschiedlichen Stellen aufeinander prallt. Also wenn man dann sagt, na, der Partner, der wusste von nichts, weil er ist es auch gewöhnt, dass die Sachen verschwinden. Und er freut sich dann, dass die Partnerin zurückkommt und hat so ein ganz vorfreudiges Gefühl und dann bricht das plötzlich irgendwie so zusammen und man hat plötzlich einen Konflikt und dann geht es irgendwie um Vorwürfe und so. Dann versteht er sozusagen die Welt nicht an der Stelle, weil er einfach im Kopf ganz woanders ist als eben die Partnerin. Und ich glaube, das hilft, wenn man sich so erstmal nichts Böses unterstellt und sagt, nee, also am besten davor über Erwartungen sprechen und dann aber in dem Moment auch nicht platzen, wenn es irgendwie geht, sondern wirklich zu sagen, so, das ist jetzt mein Gefühl, und das ist verursacht durch und meine Wunschvorstellung wäre eben die folgende. Und ich glaube, da bewegt sich meistens dann schon was.
Wie machen wir das bei den Kindern? Jetzt haben wir es mit den Männern durchexerziert. Wie machen wir das bei den Kindern? Weil das ist eine Erfahrung, die wir auch machen, wo wir denken, so, also meine Frau und ich, na, wir haben das so einigermaßen, dass da beide auch mit können und zufrieden sind mit der Verteilung. Bei den Kindern, bei den jugendlichen Kindern klappt es aber eher so, da ist der Mental Load bei uns, die machen das dann, wenn man es ihnen sagt. Ne? Dann tun die es
ja. Auch. Also ich glaube, auch da kann man nie früh genug anfangen, Kinder auch also Sachen übernehmen zu lassen und auch den Kindern ein Gefühl dafür zu kriegen, also dass eben es nicht diesen Magic Coffee Table gibt, sondern, also wir haben zum Beispiel angefangen, beim Essen, also die Kinder, die mögen das Schulessen nicht so gerne, deswegen kochen wir abends nochmal warm, jeden Abend, und aber hauptsächlich tatsächlich, weil die Kinder sich das wünschen. Und da war mir wichtig, dass sie auch lernen, dass es ein Zusatzaufwand ist, der eben nicht nur bedeutet, dass gekocht wird, sondern das fängt ja viel früher an, nämlich bei der Planung, beim Mental Load, ne? Sich zu fragen, was essen wir diese Woche eigentlich? Was mögen die einzelnen Familienmitglieder? Was hatten wir letzte Woche? Was haben wir im Vorratsschrank? Was muss aufgebraucht werden? Welches Budget haben wir, um einzukaufen? Wann haben wir überhaupt die Zeit, dann zu kochen? Wie geht das mit den beruflichen Terminen Hand in Hand? Dann das Kochen selber, das Tischdecken etc. Und darüber auch offen zu sprechen, die Kinder auch zu beteiligen und auch zu sagen, ne, so, das ist eigentlich in erster Linie euch wichtig, wir machen das gerne, aber der Preis ist, dass ihr euch auch beteiligt. Und wir haben dann wie in so amerikanischen Kitsch-Komödien quasi angefangen, einfach immer abzufragen, wenn wir dann am gedeckten Tisch irgendwie sitzen, wer hat heute gekocht, wer hat den Tisch gedeckt, um das sichtbar zu machen auch, dass es eben nicht unsichtbare Elfenarbeit ist, sondern jemand was dafür tut. Und mit diesem Sichtbarmachen kommt eine Wertschätzung. Das nimmt auch schon mal viel Frust, ne? Dass man nicht immer denkt, boah, ich mache hier und niemand sieht das. Und dann auch natürlich je nach Alter zu sagen, sowas wie Tischdecken, Tisch abdecken, Sachen schon mal vorschnippeln, Vorschläge zu machen, was man kochen kann, vielleicht auch mal was einkaufen zu gehen. Das können Kinder natürlich auch alles machen. Und umgekehrt, wenn dann die Kinder irgendwann mit den Augen rollen und sagen, das ist aber alles ganz schön viel Arbeit, zu sagen, ja, das ist, finden wir auch, dann gibt es jetzt Stulle. Und zwar nicht irgendwie aus Strafe, sondern einfach, dass man sagt, wir entscheiden gemeinsam, dass dieser Zusatzaufwand eben gar nicht gewünscht ist an der Stelle. Und das sind dann eben wieder die Erwartungen, ne? Also dass man wieder darüber spricht, so für wen macht man eigentlich was und warum ist einem das wichtig? Warum regt das einen so auf, wenn bestimmte Dinge dann passieren oder nicht passieren? Was sind mögliche Lösungen, die Kinder auch aktiv fragen? Ne? So, was sind eure Vorschläge? Ich sehe nur, ich ärgere mich, wenn eben die Sachen alle irgendwie rumliegen. Was ist denn der Vorschlag, um das zu lösen? Und da sich dann aber auch drauf einzulassen, was ja auch heißen kann, man trennt Bereiche, ne? Dass man sagt, so ein Kinderzimmer, da will man jetzt vielleicht nicht vergammeltes Essen oder so haben. Aber wenn dann die Sachen da rumliegen, dann ist der Kompromiss vielleicht, dass man sagt, Tür zu und einmal in der Woche wird aufgeräumt.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Ja, bei uns heißt es dann auch manchmal, wir haben eine schlechte Nachricht, die Hauselfen streiken heute, ne? Müssen alle mitmachen.
Ja, genau.
Die Elfenarbeit. Was sind die drei größten Fehlannahmen über Equal Care und Mental Load?
Oh, die drei größten. Also ich glaube, also eine der größten ist wirklich diese unterschiedlichen Einschätzungen bei den Partnerinnen und Partnern. Also das zeigen ja auch Umfrageergebnisse. Einmal diese Vorsätze, wie man sich das wünscht im Kopf, zu dem, wie es im Alltag auch stattfindet. Und dann im Konkreten, wenn man quasi die Frauen fragt und die Männer, dann überschätzen die Männer ihren Einsatz so statistisch gesehen, sind natürlich nicht immer alle, aber quasi so, ne, im Durchschnitt doch sehr stark, wie sie sich jetzt konkret im Alltag einbringen. Und das hat natürlich auch Gründe, weil ganz viele Männer sehen ihre Verantwortung für die Familie ja dann eben im Geld verdienen, im erwerbstätig sein. Und das zählt natürlich auch was, aber man muss eben diese Bereiche dann letztendlich trennen, wenn man eben darüber spricht, so wo kommt Erschöpfung her, wo kommt Frust her, wo gibt's Konfliktpotenziale. Und deswegen, ich kann gar nicht so die drei großen Sachen sagen, aber ich glaube, dass es wirklich viel, sich zu fragen, wie schätzt jeder Partner das für sich ein und dann auch diese Außensicht, Was tut man, weil man glaubt, dass es erwartet wird, entweder von dem Partner, vom Umfeld, von der Gesellschaft. Und das auch wirklich hart zu hinterfragen, so warum mache ich das gerade? Mache ich das, weil mir das Freude macht, weil das uns persönlich wichtig ist, weil die Leute in der Schule sonst komisch gucken, weil ich denke, dass die Nachbarn irgendwas komisch finden. Und das erstmal zu erkennen, das ist schon auch ziemlich viel Arbeit und sich davon dann auch zu lösen, das muss man dann wirklich einüben auch.
Wieso tun wir uns Männer so damit so schwer, das da zu übernehmen?
Also ich glaube auch Sozialisation einfach. Also Mann mit zwei N in dem Fall lernt eben im Großwerden so einen ganz anderen Fokus, also den Fokus auf die Welt nach draußen. Da eben sieht man ja auch dann vielleicht an der Elterngeneration, ne, dass eben die Erwerbsarbeit einen sehr, sehr großen Teil einnimmt und das früher ja auch gereicht hat. Gereicht hat auch in dem Sinne wirklich finanziell, dass eine Person erwerbsarbeitet und so viel Geld erwirtschaften kann, dass letztendlich so eine Aufgabenteilung auch möglich ist. Und die letzten Jahrzehnte, da geht es eben auseinander. Also es ist so ein bisschen verzögert, ne? Das, was man lernt, was wichtig ist fürs Mannsein, fürs Vatersein und dem, wie die Realität sich entwickelt hat. Und die ist nun mal so, dass es bei 70% der Familien nicht möglich ist, aus den verschiedensten Gründen, dass eben nur ein Mensch Erwerbsperson ist.
Ja.
Und das hinkt halt irgendwie nach. Und also da geht es auch nicht nur um das Finanzielle, ne? Das ist also ein Aspekt. Aber wenn man eben über Wertschätzung spricht, dann ist es ja schon auch ganz gut, noch ein Feld außerhalb der eigenen Familie zu haben, wo man sich eben entwickeln, weiterentwickeln kann, Wertschätzung erfährt und so weiter. Deswegen arbeiten ja viele Frauen auch und viele Männer auch. Aber ja, also das sind halt diese veralteten Stereotypien, die man als Mann, als Junge auch von klein auf lernt. Und das ist ganz schwierig, weil sich das im Alltagsleben ja auch zeigt. Also ich habe neulich so ein ganz banales Beispiel gehört, eben in so einer Männerrunde, wo es darum ging, ob ein bestimmtes Seminar kurzfristig besucht werden kann. Und da hat eben ein Mann gesagt, oh, da muss ich mal meine Frau fragen, weil ich jetzt gerade unsere Pläne nicht im Kopf habe, ob wir das hinkriegen. Und dann kamen auch solche Sachen wie, na, du lebst ja anscheinend schön unter dem Pantoffel, kannst du nicht selber entscheiden, was du dann und dann machst und so weiter. Wo man dann so als Außenstehende denkt, also leben wir jetzt in den 1950er, wo das so exotisch ist, dass man Absprachen in der Familie hat, wo man nochmal gegencheckt, passt das jetzt in unseren gemeinschaftlichen Terminkalender. Aber in der Gruppe gab es anscheinend keinen weiteren Mann, der das auch im Sinne der Familie und der Frau eben denkt, diese verfügbare Zeit dann zu verplanen. Und deswegen, ja, es ist für die Männer genauso schwer, glaube ich, sich da loszumachen. Und man hat entsprechend auch Gegenwind in solchen Runden, dass man sich plötzlich eigentlich für die selbstverständlichsten Dinge auf der Welt rechtfertigen muss.
Ja, das ist ja auch nochmal ein wertvoller Hinweis, glaube ich, wenn, also das ist ja auf der anderen Seite anscheinend, mich in meine Frau hineinzuversetzen, meine Partnerin, und sie mitzudenken, scheint ja anscheinend schon irgendwie was Gefährliches zu sein, ne? Irgendwas, was an meinem Selbstbewusstsein kratzt, ne? So nach dem Motto, ne? Also es wird ja sehr negativ dargestellt unter den Kartoffeln stehen, als zu sagen, ich nehme Rücksicht und wir haben eine gleichberechtigte Partnerschaft und natürlich frage ich den anderen bei bestimmten Dingen, manchen noch nicht, aber was mir noch kam, da habe ich echt Gänsehaut bekommen, weil das hatte ich schon mal gelesen, dass es einfach nicht mehr reicht, das Geld von einem Verdienst und dieses anderthalb oder 1,7 Verdienste, die wir jetzt haben, das ist ja auch eine wirtschaftliche Komponente. Das heißt, im Endeffekt sprechen wir ja von einer Verarmung, ne, der Gesellschaft in weiten Teilen, dass das nicht mehr reicht, ein Gehalt. Wir brauchen dann anderthalb oder 1,7. Und ich habe deswegen eine Gänsehaut, weil ich Menschen, die jetzt sehr rechts wählen, also speziell die AfD, ich in dem Moment ein Verständnis habe. Ich habe kein Verständnis für die Partei, aber ich habe gerade ein Verständnis bekommen. Wenn das wirtschaftlich so krass ist, ne, dann heißt das für viele Menschen auch, sie können sich bestimmte Dinge gar nicht mehr leisten. Ne? Das Eigenheim, ne, eine Wohnung, ein Haus ist einfach noch ein zusätzlicher Urlaub, ist einfach nicht mehr denkbar. Und dann kommt natürlich dann Wut und Hass auf. Das ist ja einfach eine Realität anscheinend, dass unsere Gesellschaft da sich was verschoben hat, massiv.
Ja, wobei, also was das jetzt mit dieser Partei zu tun hat, die verspricht ja auch keine Verbesserung der Situation. Ne? Also
genau, das
wenn man
ich,
ins Wahlprogramm guckt, im Gegenteil.
Fall. Genau,
das die nähert ich. Sich genau aus solchen Notständen.
Richtig.
Also, ne, also die tut nichts, um diese Notstände zu beheben, im Gegenteil, sondern sie nährt sich nur aus diesem Frust. Genau, aber dass diese größeren Zusammenhänge, also auch zum Beispiel nicht nur das Einkommen, sondern die immer weiter steigenden Mieten,
das
verstehen
ja, genau.
ganz viele Menschen nicht, Richtig. Dass das auch ganz viel mit Equal Care zu tun hat. Weil diese Abhängigkeit von hohen Mieten, dass man überhaupt sich dann mit zwei Kindern noch eine Vier-Zimmer-Wohnung leisten kann in der Stadt, mit kurzen Arbeitswegen und so, das ist was politisch reguliert werden könnte und was Familien eben zugutekommen würde auch und eben diesen Druck aus den Familien nimmt, weil dieser Druck auf Frauen ist ja vor allem deswegen auch so hoch, weil sie beides tun müssen.
Ja.
Sie müssen erwerbsarbeiten und sie müssen die Sorgearbeit übernehmen und das eben nicht in einem Verhältnis so von 40 Stunden gegen 40 Stunden, sondern eben mit einem erheblichen Plus. Daher kommt ja dieser Gender Care Gap auch, weil es eben sich nicht aufrechnet. Und diese Doppelbelastung, die ist dann auch für die ganze Familie schwer zu verarbeiten. Ne? Weil wenn jemand eben ständig überlastet ist, dann fehlt ja auch wirklich die Leichtigkeit, vielleicht auch mal der Humor, um irgendwas auch wegzulachen oder da irgendwie eine kreative Lösung zu finden, sondern man ist immer so wirklich an der Leistungsgrenze und das macht halt alles wahnsinnig schwer. Und deswegen, was ich ganz am Anfang sagte, dieses, dass da so viel Wissen fehlt, wie komplex die Dinge zusammenhängen und dass es eben, wenn man Equal Care möchte, wichtig ist, auch Parteien zu wählen, die sagen, wir setzen uns dafür ein, dass eben Mieten nicht unendlich steigen, dass es kein Privileg ist, nahe am Arbeitsplatz zu leben, dass Löhne sich auch anpassen. Dann versteht man auch plötzlich, was Gewerkschaften damit zu tun haben, dass man am Ende zu Hause Equal Care leben kann. Und was, worauf wir eigentlich ja angewiesen sind, sich zusammenzutun, um diese Rechte zu erstreiten, um die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass wir eben überhaupt Zeit für Sorgearbeit in unserem Leben haben und nicht nur auf Erwerbsarbeit angewiesen sind und ein Großteil unserer Lebenszeit in die Erwerbsarbeit fließt.
Das finde ich in deinem Buch ja so schön, dass du beide Ebenen benennst. Also einmal die, was kann ich tun, meine persönliche Ebene, wie kann ich das wirklich verändern in meiner Partnerschaft, in meiner Familie, und das andere auch die politische Ebene, die gesellschaftliche Ebene mit reinnimmst. Ich finde das so wichtig, ne? Du schreibst, Arbeit an beiden Ebenen schließt sich nicht aus. Wenn wir auf die politische Ebene nochmal schauen, du sagst ja auch, Gleichberechtigung, das braucht echt Zeit. Also das Weltwirtschaftsforum hat vor 2 Jahren gesagt, es dauert noch 130 Jahre, bis wir es erreicht haben, wenn wir so weitermachen. Können wir das irgendwie abkürzen?
Also ich glaube, das ist je nach Möglichkeiten schon abkürzbar. Also es ist ein bisschen traurig, wenn man zum Beispiel sagt, ein großer Faktor ist das Geld. Also Geld macht oder schafft eine Möglichkeit, gleichberechtigter zu leben.
Ja.
Und da gibt es eben auch diese Effekte, ne, dass damit Frauen entlastet werden, werden Dienstleistungen oft zugekauft. Also im Sinne von, dann gibt es Babysitter oder Kindersitter, die oder wie heißen die, Tagesmütter, wenn es eben keine Kindergartenplätze gibt, die da ein bisschen Erleichterung verschaffen. Da kann man sich vielleicht Haushaltshilfen oder Reinigungskräfte auch leisten. Das heißt aber, ne, man gleicht das nicht innerhalb der Paarbeziehung aus, also der Mann für die Frau und umgekehrt, sondern man holt sich das irgendwie von außen dazu, um dann wiederum bestimmte Dinge tun zu können, also Freizeit wahrzunehmen oder die Erwerbstätigkeit auch überhaupt wahrnehmen zu können. Also das ist ein ganz großer Faktor. Und ein anderer Faktor ist aber wirklich immer als Paar darüber zu sprechen, was sind unsere Erwartungen, was ist uns wichtig, in welcher Lebensphase befinden wir uns gerade. Weil ganz oft, man redet ja immer beispielsweise von der Rush Hour des Lebens, also so Mitte 30, wo so alles zusammenkommt, wo man sich dann doch auch fragen muss, kann man das nicht selber entzerren? Also dieses Kinderkriegen, im Idealfall haben ja viele Menschen noch als Ziel Haus bauen und den wichtigen Karriereschritt machen. Vielleicht steuert man das dann auch einfach so, dass man sagt, nee, das muss wirklich auch nacheinander gehen, weil dann eben die finanzielle Belastung, weil man einen Kredit abzuzahlen hat etc., nicht gleichzeitig kommt mit dem neugeborenen Kind und dann wieder alle zwingt in die Erwerbsarbeit. Oder dass man sich sagt, ja gut, also mit Mitte 35 ist vielleicht bei vielen, mit Mitte 30 ist bei vielen vielleicht der Schritt in der Karriereleiter irgendwie nach oben zu gehen. Vielleicht geht es aber auch mit 38, vielleicht geht es aber auch mit 40 noch. Dass man über solche Dinge auch als Paar irgendwie spricht und spricht darüber, was bedeutet das für uns, wo wollen wir eigentlich hin, wo sind unsere Prioritäten, warum ist das für uns wichtig oder auch eben gar nicht so wichtig an der Stelle und gegen wen argumentieren wir da? Haben wir dann, weiß ich nicht, Eltern und Schwiegereltern, die dann quasi ständig sagen, ja, aber was denn jetzt mit der Karriere vom Mann und so, ne, dass man sagt, ja, die hat jetzt eben erstmal 2 Jahre Pause, weil wir haben kleine Kinder, ich möchte Elternzeit nehmen, weil ich möchte auch eine feste Beziehung zu meinen Kindern haben. Ich will nicht die zweitbeste Lösung sein, immer zur Mama. Und das ist, glaube ich, auch ein Hebel, in dem man einiges bewegen kann und wo man dann auch viel so miteinander tragen muss, ne? Also, dass man dann wirklich auch viel spricht, also besagte Dinge, die vielleicht Männer dann in der Erwerbsarbeit erleben, so, dass man sich da auch mal aussprechen kann, dass man auch mal so Pläne entwirft, so, wer meiner Kollegen wünscht sich eigentlich was Ähnliches, mit wem kann ich mich da zusammentun? Oder ist es jetzt vielleicht gerade deswegen an der Zeit, mal Arbeitgeber zu wechseln, weil wir uns eben einen familienfreundlichen Arbeitgeber wünschen und sehen, das wird jetzt hier anscheinend nicht besser, seitdem wir auch nur mal erwähnt haben, dass wir uns ein Kind wünschen. Also es ist wirklich, sage ich mal, kein, also es klingt dann immer so banal, aber die Studienlage zeigt einfach, es wird viel zu wenig konkret gesprochen. Es ist gerade an diesen neuralgischen Punkten im Leben, wo sich vieles verändert, verhandeln die Paare nicht miteinander, sind nicht regelmäßig im Gespräch und dann rutscht man auf diese ausgetretenen, sehr traditionellen Wege, einfach weil man die sieht, weil man weiß, was einen erwartet und dann zack, 3 Jahre später fragt man sich, wie sind wir hier eigentlich hingekommen?
Ja. Mehr sprechen und diese Bilder hinterfragen, wie können wir das bei unseren Kindern, so als letzte Frage vielleicht noch, wie können wir es bei unseren Kindern anders machen? Da wollen wir es ja oft anders machen. Wie können wir die Bilder im Kopf ändern? Also, dass wir vielleicht Mut und Tatendrang bei Mädels eher stärken und das Einfühlvermögen und Verantwortung bei Jungs, ja, um mal mit den klassischen Bildern zu spielen.
Ja, also ich glaube, so ein ganz wichtiger Schritt ist eben, diese ganzen Neigungen und Fähigkeiten gar nicht vom Geschlecht abhängig zu machen.
Oh ja.
Sondern wirklich zu sagen, wenn man jetzt möchte, dass irgendwie, und das ist ja für jeden Menschen praktisch, so grundlegende handwerkliche Fähigkeiten beispielsweise zu erlernen, dann eben sich nicht zu sagen, dann nehme ich meinen Sohn mit, weil der guckt nämlich sowieso schon immer so interessiert auf den Schraubendreher, sondern zu sagen, das ist völlig egal, ich nehme da jetzt mein Kind mit und dann beobachte ich mein Kind, ob das Kind quasi da überhaupt Talent hat, Interesse hat etc. Und dann fördere ich das entsprechend. Oder manchmal ist es ja auch, dass man sieht, naja gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Kind, was irgendwie der oder die große Handwerkerin irgendwie wird. Und genauso auch mit allen anderen Aktivitäten, dass man also sich da wirklich immer wieder ganz streng hinterfragt, so warum habe ich da jetzt das eine Kind angesprochen und das andere nicht, wenn man denn unterschiedliche Geschlechter hat, oder warum rufe ich da meinen Sohn gar nicht erst, so was ist da eigentlich los? Und dann natürlich lernen am Vorbild, ne, dass man da auch ganz stark drauf achtet, dass man selber diese Dinge eben auch nicht so nach Geschlecht nur macht, sondern dass man auch sagt, du, ich bin jetzt eine Frau, ich habe vielleicht die ersten 25 Jahre noch keine Löcher in die Wand gebohrt, aber ich lasse mir das jetzt auch mal zeigen und das nächste Mal, wenn ich das mache, dann weiß ich auch schon, welche Dübel muss ich bei der Wand nehmen. Was sind die Do's and Don'ts? Und wenn ich ein bisschen geübt bin, dann hole ich mir die Kinder und dann sieht eben das Kind auch, guck mal, die Mama kann auch sowas Einfaches machen wie ein Loch in die Wand bohren und ein Regal irgendwie andübeln. Und der Papa, der kann dann auch sagen, hier, guck mal, ich backe jetzt den Geburtstagskuchen und ich kann nämlich ein Rezept lesen und später irgendwann kann ich da auch variieren und dann sehen die Kinder, dann gibt es schon den Hauskuchen sozusagen, wo man eben nicht mehr ganz genau sich ans Rezept halten muss. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass die Kinder in ihrer Lebenswelt erleben, dass es eben nicht diese Entweder-Oder, es ist entweder weiblich oder männlich und was dann jeweils dazu gehört, das nicht als getrennte Sphären zu erleben.
Super, das gefällt mir sehr, ja. Dann der Hinweis nochmal an der Stelle auf dein Buch, da finde ich ganz, ganz großartig, auch diese medialen Vorbilder, da gehst du auch ausführlich drauf ein, also wie das, wie viel die Frage zum Beispiel, fallen dir, welche 5 Philosophinnen fallen dir ein, welche 5 großen Staatslenkerinnen fallen dir ein und solche Dinge. Und da auch zu schauen, mit welchen Medien umgeben wir einfach unsere Kinder. Da gibt es auch eine Liste auf deiner Website und im Buch. Also große Empfehlung, finde ich super. So etwas. Ja, weil ich dann mich auch immer ertappe und dann denke, oh ja, also so 4 Staatslenkerinnen kriege ich noch hin, die 5. fällt mir dann nicht mehr ein. Und da glaube ich, ist eine gute Möglichkeit, uns selbst und unsere Kinder ein bisschen zu, auf eine gute Weise zu beeinflussen.
Ja, weil das Schulen leider eben in den Lehrplänen so auch nicht haben.
Total krass, die Schulbücher hast du das erzählt, ne? Wie viel war das, das Verhältnis? Ich weiß es gar nicht mehr, es war aber sehr krass.
Also auch sowas wie 100:2 oder so, ja, wenn man quasi alle Beispiele durchzählt und da aber die Kinder auch wirklich aufklären, wie kommt es denn, selbst wenn man jetzt in absoluten Zahlen zählen würde, dass tatsächlich weniger Frauen eben Nobelpreise etc. gewonnen haben. Das ist ja auch ein Effekt eben der gesellschaftlichen Aufteilung von Sorgearbeit, weil wann kann man denn bitte, wenn man eben 3 Kinder hintereinander im Abstand von 2 Jahren hat, irgendwie sich die Freiräume schaffen, wenn man die hauptsächlich Zuständige für die Sorgearbeit ist, um kreativ zu arbeiten beispielsweise, oder irgendwelche Berufe zu machen, wo die vielleicht auch mit starker Reisetätigkeit verbunden sind oder ganz stark außerhalb der Kinderbetreuungszeiten, also sich politisch zu engagieren. Das ist ja, da ist man ja wahnsinnig stark darauf angewiesen, dass eben außerhalb der Kinderbetreuungszeiten jemand da ist, der dann das alles am Laufen hält. Und das ist natürlich dann auch ein Effekt, warum es tatsächlich weniger Frauen gibt am Ende, die man aufzählen kann.
Ich muss dazugeben, ich habe mich ertappt, als damals Frau von der Leyen an die Politik da groß auf die Bühne kam. Und ich weiß nicht, wie viele, 7 Kinder, die glaube ich, ne? Und ich mir nur dachte, die armen Kinder, ne? Das war mein erster Impuls. Da dachte ich, ja, kümmert sich um die Kinder, ne? Das ist einfach so tief drin, ne? Das ist einfach unglaublich, ne? Ich musste auch aktiv damit dagegen arbeiten, gegen diese Bilder, weil die so wirkmächtig sind, ne? Also,
ja, aber ich glaube, das ist einfach, also das überhaupt zu erkennen und dann wirklich nicht sich auch noch zu schämen oder dann nicht öffentlich drüber zu sprechen oder so, sondern ne, so wirklich das zu thematisieren. Und weil ich glaube, es geht wahnsinnig vielen Menschen so, dass man da so eine ganz ungleiche Bewertung von Verhalten hat, also diese Doppelstandards. Mhm. Und das ist das Erste, die erstmal bei sich zu entdecken und dann auch eben mit sich immer in die Diskussion zu gehen und sich zu fragen, warum ist das eigentlich der erste Gedanke, der mir in dem Zusammenhang irgendwie kommt und warum habe ich mich noch nie gefragt, wie viele Kinder quasi, keine Ahnung, irgendwie Markus Söder hat und wie gut das für die ist, dass der so viel arbeitet oder so. Ne?
Ja, ja. Danke dir, Patricia. Also danke für das Gespräch. Danke aber auch für deine Arbeit, für die Bücher, die du schreibst. Und die sind ja durchaus an manchen Stellen auch mit einem Schmunzeln geschrieben, zumindest sind in deinem Buch jetzt zu schmunzelnde, anregende Zeichnungen drin wieder. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die sind auch an manchen Stellen einfach sehr erhellend nochmal, neben dem Ganzen auch ein bisschen die Schärfe. Also vielen Dank dafür auch und für das, was du auch rausträgst, sei es jetzt online oder auch in deinen Vorträgen. Also da vielen, vielen Dank für. Du trägst dazu bei, dass sich diese festgefahrenen Bilder ein bisschen lockern dürfen, ein bisschen, dass wir ein bisschen uns über uns selbst wundern dürfen. Also vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich im Netz gerade rum?
Also ich glaube, ganz gut klappt das auf Instagram. Mhm. Ich bin generell aber überall unter das Nuff zu finden. Also das ist auch mein Blog, dasnuff.de. Mhm. Das ist der Handle auf Instagram. Mhm. Mastodon mag ich auch sehr gerne. Mhm. Ist, glaube ich, noch nicht so bekannt. Mhm. Und deswegen, wenn man sich das Nuff merkt, dann findet man mich.
Alle Links wie immer in den Shownotes. Danke dir auch dafür. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste dich allen meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, vielleicht auch mit Blick auf Gleichberechtigung, was hat da gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
Oh Gott. Also es ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben zu sagen, da hat wirklich alles gefehlt. Ich müsste dann aber umgekehrt auch wirklich länger drüber nachdenken, an welcher Stelle was wo war. Aber die gute Nachricht ist ja, selbst wenn man dieses große Mangelgefühl hat und in einem Haushalt aufwächst, wo eben sehr traditionell alles gehandhabt worden ist, dass man dann nicht verdammt ist, auch so zu leben, sondern dass man sich wirklich über mehrere Jahre Reflexionen, Partnerschaften auch an die eigene Idealvorstellung ja so ranrobben kann.
Robben ist ein schöner Begriff, ja. Das zeigt, es braucht ein bisschen Zeit, was auch anstrengend. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Vielleicht auch mit Blick auf das, was du tust jetzt.
Also ich glaube, ich bin denen dankbar, dass sie so bestimmte Idealvorstellungen hatten, die wir zwar nicht gelebt haben, aber die mich doch sehr geprägt haben. Und jetzt das in meiner Familie erleben zu können, was ich als Kind mir gewünscht habe, das macht mich sehr glücklich und ich hoffe und glaube aber auch, dass es so ist, dass es den restlichen Familienmitgliedern auch so geht.
Wow. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, deine drei Wahrheiten quasi übers Elternsein, welche wären das?
Dass man nie aufhört zu lernen und sich deswegen nicht unter Druck setzen muss, wenn Dinge nicht so klappen, wie man sich das vorstellt, ist, glaube ich, das Erste. Dann auch, dass man selber seine Meinung ganz oft ändert nochmal, vor allem wenn man mehrere Kinder hat. Das würde ich immer so gerne so zurückprojizieren, dass man eben ganz viele Dinge, die man beim ersten Kind super wichtig fand, sich wahnsinnig unter Druck gesetzt hat. Das ist dann beim dritten Kind eben nicht mehr so. Und dann guckt man aufs Kind und stellt fest, ja, das ist auch ganz gut geraten, wird auch groß. Dass das eben Druck rausnimmt. Und das Dritte ist, glaube ich, diesen Fokus auf die Partnerschaft als Team, dass man sagt, wenn man frustriert ist und wütend, dann ist es eigentlich in fast allen Fällen nicht so gerecht, diese Gefühle dem Partner gegenüber zu haben, sondern da muss man sich fragen, was wirkt auf uns von außen, was es uns so schwer macht, so zu leben, wie wir das eigentlich wollen und wie können wir lieber uns gemeinsam gegen dieses Problem stellen als gegeneinander.
Also wir lernen immer weiter, Ansichten und Meinungen dürfen sich ändern und ändern sich. Und wenn die Partnerschaft unter Druck ist, zu schauen, was ist denn da vielleicht von außen, was sind da Faktoren und wie können wir da gemeinsam durchgehen. Danke dir.
Ja, gerne.
Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.